Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Die letzte Folge in diesem Jahr, so viel vorweg, am 26., dem zweiten Weihnachtsfeiertag, wird es keine Folge geben. Daher jetzt schon mal von meiner Seite Ihnen schöne, angenehme Feiertage und einen guten Rutsch und bis auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Jetzt allerdings zu dem Thema, über das wir heute sprechen möchten. Und als Gast für den heutigen Podcast darf ich herzlich begrüßen, ja, meinen chirurgischen Partner hier in Würzburg, Christoph Germer. Christoph, hallo. Schön, dass du mitmachst.
Hallo, Alexander, sehr gerne.
Freut mich. Wir reden, wie es sich so gehört, als vom Gastroenterologen zum Chirurgen und umgekehrt, über Komplikationsmanagement, vielleicht auch über unser gemeinsames Komplikationsmanagement in der Endoskopie und letztendlich auch, was sich so im Laufe der Jahre getan hat, was da für neue Prozeduren hinzugekommen sind. Bevor wir in das Thema einsteigen, Christoph, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, so ein bisschen was aus deiner Vita, wo du jetzt bist, wissen wir, aber wie es denn dazu gekommen bist, dass du jetzt hier der Chef für Chirurgie im Klinikum Würzburg bist.
Ja, also ich bin geboren in Berlin und bin da auch aufgewachsen, habe da studiert und habe an der Charité meine Ausbildung zum Allgemein- und Viszeralchirurgen absolviert. Habe das dann unterbrochen für meine Forschungszeit. Dort letztlich habe ich mich habilitiert, bin dann dort leitender Oberarzt geworden und bin von da aus dann 2004 Chefarzt im Klinikum Nürnberg geworden. Und dann von dort aus im Jahr 2008 hier auf den Lehrstuhl für Allgemein- und Viszeralchirurgie berufen worden. Und der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist große onkologische Chirurgie, aber auch ein Versorgungsauftrag. Wir machen also auch hier Basischirurgie. Aber der Hauptschwerpunkt liegt natürlich in der großen onkologischen Chirurgie. Und da ist uns natürlich ein endoskopischer Partner extrem wichtig, nicht nur hinsichtlich Diagnostik, sondern eben auch, und darum soll es ja heute gehen,
genau, richtig,
um das perioperative Management, weil große Viszeralchirurgie ist leider nie komplikationslos und da ist uns natürlich die Hilfe des Endoskopikers sehr wertvoll.
Christoph, ich nehme jetzt mit, du bist ja dann schon so 2,5 Jahrzehnte gut, also als aktiver Chirurg tätig. Was hat sich denn so von deiner Meinung oder auf deiner Warte ausgeändert, damals, als du in Berlin angefangen hast? Wie waren das so? Wie häufig musste ein Chirurg bei endoskopischen Interventionen eingreifen? Oder was war damals anders, als es heute ist?
Naja, eigentlich war damals immer so der Chirurg das Backup für den Endoskopiker. Also wenn der Endoskopiker anfing, Polypen abzutragen und es perforierte irgendwo, dann mussten wir halt hin und mussten den Patienten operieren und das übernähen. Und ja, das war eben große endoskopische Interventionen, ging nur, wenn der Chirurg im Standby war. Und das erleben wir eigentlich heute gar nicht mehr in dieser Form, weil der Endoskopiker eigentlich seine Komplikationen weitestgehend selbst beherrscht.
Ja.
Eigentlich hat sich da so ein bisschen gewandelt, dass wir für unsere Komplikationen postoperativ, die man früher auch operativ revidiert hat, eigentlich heute unbedingt den guten Endoskopiker braucht.
Kann man sagen, dass sich das Verhältnis dann sozusagen umgedreht hat? Also ich kann mich ja auch noch erinnern an meine Zeit, als ich angefangen habe, ich habe in München angefangen und da gab es ja auch einen sehr dominanten Ordinarius für Chirurgie an dem Klinikum rechts der ESA. Der kam auch aus Berlin übrigens, so wie du. Da habe ich immer gesagt, Jungchen, schnibbel da rum, aber mach mir ja kein Loch rein. Ne?
Ja, das Verhältnis hat sich da, also natürlich ist es eine andere Generation, auch inhaltlich hat sich das Verhältnis sicherlich geändert. Das besteht einfach in einer partnerschaftlichen Viszeralmedizin. Und ich glaube, jeder weiß um die Stärken des anderen und um die Probleme, die er haben kann. Und da kann man sich schon gegenseitig beistehen. Aber grundsätzlich hast du recht. Wir brauchen mehr die Hilfe des Endoskopikers als der Endoskopiker unsere Hilfe.
Hängt es denn vielleicht auch damit zusammen, dass auch die viszeralchirurgischen Interventionen vielleicht auch komplexer geworden ist? Also man kann ja auch sagen, wieso wurde denn der Endoskopiker früher nicht so benötigt? Oder habt ihr dann wieder mehr Revisionsoperationen gemacht? Oder was ist denn da der Grund dafür?
Sicher war das Komplikationsmanagement früher invasiver.
Ja.
Erstmal war schon der Primäreingriff natürlich invasiver. Auch wir haben ja unsere Zugangswege minimalisiert und machen vieles eben gar nicht mehr offen. Und ich glaube auch aus dieser Symbiose der Minimalisierung des eigenen Zugangstraumas hat man eben auch gelernt, dass auch die Beherrschung der Komplikation durch eine endoskopische Intervention eben günstiger ist, vielfach als eine offene chirurgische Revision, die man auch noch braucht. Aber es ist eben seltener geworden und dadurch hat sich das gewandelt, ja.
Was würdest du denn sagen jetzt aus deiner Perspektive, was war denn so jetzt, du überblickst ja dann auch die endoskopischen Interventionen, was so gemacht wird, was war denn für dich so der Paradigmenwechsel ist immer ein großer Begriff, aber was war denn so eine endoskopische Methode, wo du sagst, das hat jetzt die chirurgische Intervention deutlich nach vorne gebracht?
Also für uns ist natürlich als Chirurgen die Endovac-Therapie eigentlich das Zentrum. Und ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, in der endoskopischen Szene ist die Wertigkeit dieses Verfahrens gar nicht so erkannt. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben früher beim Magenhochdruck, bei der Sepsis-Chirurgie immer zervikale Anastomosen gemacht, weil es hieß, wenn der Patient eine intrathorakale Anastomose hat und da eine Insuffizienz kriegt, dann ist der verloren. Mhm. Und heute hat diese Insuffizienz leider nicht an Häufigkeit abgenommen, aber die hat eigentlich durch die endoskopische Intervention mit der Vakuumtherapie einen Schrecken verloren. Mhm. Wir verlieren diese Patienten heute nicht mehr und das ist bedingt durch die Endovac-Therapie, aber auch andere Dinge wie eine Duodenalperforation, eine Insuffizienz nach einer Rektumresektion, all da wird heute die Endovac-Therapie eingesetzt und das ist für uns in der Chirurgie eigentlich eine der wichtigsten Neuerungen in der endoskopischen Therapie von Komplikationen nach gastrointestinaler Chirurgie. Mhm. Aber es gilt natürlich, ich meine, denkt nur an die nekrotisierende Pankreatitis.
Naja.
Was haben wir da für Blutschlachten früher gehabt, um die Nekrosen auszuräumen? Wenn heute das endoskopisch transgastral gemacht wird, das ist für uns ein Segen, dass wir diese Bäuche nicht mehr machen müssen. Und auch da muss man natürlich immer die Grenzen der Intervention erkennen und das gemeinsam besprechen. Aber das ist auch für uns ganz positive Entwicklung, Krankheitsbild. Was wir eigentlich nicht so gerne und auch nicht so gut letztlich therapieren konnten, dass da uns da die Endoskopie zur Seite steht oder uns ersetzt hat, muss man ja fast sagen.
Wenn wir über Komplikationsmanagement reden, und du hast ja schon alles meiner Meinung nach richtig angesprochen, wo so die gemeinsamen Begegnungspunkte sind. Ich glaube, ihr seid uns in der Viszeralchirurgie in einer Sache voraus und da hätte ich auch gerne noch einen Kommentar von dir beziehungsweise deine Meinung und Einstellung. Es kann ja auch nicht jeder. Und auch jetzt so Komplikationsmanagement. Jetzt gut, vielleicht so einen Schwamm kann man noch legen, aber wenn der Schwamm dann schon gezielter gelegt werden muss in eine Nekrosehöhle oder sonst irgendwie, wird es schwieriger. Ihr habt in der Viszeralchirurgie ein relativ klares Commitment, was Mindestzahlen betrifft. Das haben wir in der gastroenterologischen Endoskopie noch nicht. Spielt es eine Rolle oder denkst du, oder kann man sagen, das ist jetzt nicht so schwer, das kann man relativ rasch erlernen, wenn man einen entsprechenden Chirurg an seiner Seite hat?
Also es ist ja wie mit allem im Leben, das, was man häufig macht, macht man in der Regel besser. Und unsere Erfahrung ist ganz klar, der Erfolg dieser Methoden ist personenabhängig. Eine Methode muss natürlich immer so anwendbar sein, dass das nicht auf eine Person fixiert ist und nur an einem Menschen hängt. Aber wir sehen ganz klar, dass jemand, der mehr Erfahrung mit so einer Methode hat, dass der das besser macht und die Komplikation besser beherrscht. Also das steht für mich völlig außer Frage. Da ist sicher die Frage nach Mindestmengen. Das bei Komplikationen natürlich immer schwer zu sagen, du musst die und die Mindestmenge haben, dann brauchst du natürlich einen Chirurg, der möglichst viele Komplikationen erzeugt. Aber sicher ist auch meiner Ansicht nach, die Endoskopie ist ja eine invasive Methode. Und da ist es ähnlich wie bei einem chirurgischen Eingriff. Die Expertise ist da entscheidend und da werden Mindestmengen meiner Sicht nach auch kommen. Es sollte nicht mehr jeder alles machen können.
Mhm. Du hast ja schon angesprochen, jetzt was die Punknäos-Nekrosen betrifft, dass man da gelernt hat, chirurgisch da eher zurückzustehen und eher zu sagen, das wollen wir eigentlich gar nicht. Jetzt so von der modernen Chirurgie, auch im Vergleich, wie es vielleicht noch so vor 20, 25 Jahren war. Du hast schon gesagt, die Laparoskopie als auch im weitesten Sinne endoskopische Resektion. Aber wie hat sich denn die Chirurgie geändert insgesamt oder wie wird sich die Chirurgie vielleicht noch weiter ändern durch endoskopische Interventionen?
Naja, also erstens ändert sich die Viszeralchirurgie im Moment gerade sehr stark durch die Robotik, weil vieles, was uns limitiert hat bei der Laparoskopie, sei es an der Zugänglichkeit, sei es an der Sichtbarkeit, diese Limitationen oder diese Grenzen werden durch die Robotik nach hinten verschoben. Es ist natürlich klar, dass mit zunehmenden Möglichkeiten der Früherkennung beispielsweise von bestimmten Erkrankungen, also ich denke jetzt speziell an Malignome, da wird natürlich mehr sicher endoskopisch therapierbar werden, als was wir heute noch operieren. Aber ich habe jetzt keine Sorge, dass mein Fach an die Endoskopie verloren geht. Und denk nur an gemeinsame Rendezvous-Verfahren. Der Endoskopiker lokalisiert den Tumor und der Chirurg trägt ihn laparoskopisch oder robotisch ab, weil das endoskopisch eben nicht geht, weil es ein Vollwandproblem ist oder so. Also ich sehe da eher eine Symbiose, aber ich hoffe, dass wir eben durch eine bessere Früherkennung mehr Patienten durch unsere Interventionen, seien sie endoskopisch oder seien sie eben von der anderen Seite her über einen Zugang über die Bauchhöhle, einen minimalisierten Zugang über die Bauchhöhle, dass wir mehr Patienten da kurativ werden behandeln können gemeinsam. Also ich sehe da weniger einen Verlust an Kollektiv, was der ein oder andere therapiert, sondern einen Zugewinn an Symbiose und gemeinsamen therapeutischen Möglichkeiten.
Das sehe ich auch absolut genauso. Wir sind dann schon so auch so bei so einem Begriff, der auch manchmal zumindest bei uns in der Fachgesellschaft ja durchaus manchmal ein bisschen kontrovers besprochen wird. Das ist so die Frage des Viszeralmediziners beziehungsweise des interventionellen Endoskopikers. Also es gibt ja da auch Bereiche, früher hieß es immer, es ist nicht der Genotyp, es ist der Phänotyp. Also es kann natürlich auch jetzt ein Chirurg mit einer chirurgischen Ausbildung endoskopische Eingriffe durchführen. Ich denke mal, ein Internist, ein Gastroenterologe wird keine offene Bauchoperation durchführen. Wir hatten ja mal das Thema, du kannst dich auch noch erinnern, warst ja auch mit dabei mit diesen Notes, ja, wo dann plötzlich die Debatte aufkam, jetzt fangen da die Internisten an, die Gallenblase zu entfernen. Denkst du, dass es hier, sage ich mal, noch Probleme geben könnte, jetzt fachpolitische Probleme? Du warst ja auch DGAV-Präsident oder wurde das bei euch irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise diskutiert und angesprochen?
Also Fachprobleme in der Abgrenzung gegeneinander, das sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich die Entwicklung eher aufeinander zu. Wir haben alle genug Probleme im Gesundheitswesen, sei es der Pflegemangel, sei es die Kostenexplosion, sei es die Multimorbidität der Patienten, die wir behandeln, dass wir, glaube ich, intern eher daran arbeiten sollten. Und ich sehe auch den Trend dahingehend, dass die Gastroenterologen und die Viszeralchirurgen eben wie dem Begriff der Viszeralmedizin, der prägt das ja eigentlich, dass die diese Viszeralmedizin gemeinsam weiter stärken sollten. Und ich glaube, dass wir würden gut daran tun, auch in unseren Fachgesellschaften, das weiter zu bestärken.
Also gibt es keine, auch jetzt seitens, gibt es da irgendwelche, du brauchst ja keine Namen nennen oder so, aber es gibt irgendwelche Köpfe, die sagen, wir müssen hier aufpassen, dass uns die interventionellen Endoskopiker nicht irgendwie jetzt da die Butter vom Brot nehmen.
Ach Gott, das gibt's immer. Aber es gibt natürlich immer ewig Gestrige. Und ich glaube, letztlich geht's ja nicht darum, dass man seine eigenen Fründe verteidigt, sondern es geht ja darum, wer die beste Methode für den Patienten hat und das beste Ergebnis erzielt, der soll's machen. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Die Fächer werden sich weiterentwickeln und die Interventionen werden sich weiterentwickeln. Und ich glaube, da muss man am Ball bleiben und neidlos sagen, wenn eben der Endoskopiker das mit weniger Invasivität behandeln kann, als ich das chirurgisch tue, dann muss er es machen. Denk nur an die Colerus-Revision. Ja. Das ist ein Eingriff, den gibt's eigentlich heute nicht mehr. weil der Endoskopiker den Gallengangstein eben eleganter entfernt und da bin ich nicht traurig drum.
Ja, verstehe ich. Wir sind schon so bald am Ende. Ich frage es eigentlich immer alle meine Gesprächspartner auch noch so, was sind denn so die Trends, die du in der Zukunft siehst? Also wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, Robotik, ja? Was jetzt, sage ich mal, mehr das technische Verfahren betrifft. Wenn es um Indikationen geht, wo siehst du denn da so für die Viszeralchirurgie auch jetzt durchaus auch zusammen mit der interventionellen Endoskopie die Trends in der Zukunft? Die Babyboomer kommen, ja? Wir werden alle älter. Ja, wo geht die Reise hin?
Also wenn ich das jetzt für mein Fach beurteilen soll, ich habe es ja schon angesprochen, ich glaube, dass wir, also ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich glaube, dass wir mit der Robotik eine zweite Revolution während meiner aktiven Zeit in der Viszeralchirurgie erleben. Und ich glaube, dass wir uns da mit dem Endoskopiker noch mehr annähern. Ja. Wahrscheinlich wird die Technologie dahin gehen, dass die endoskopischen Interventionen noch besser werden können, dass noch die das weiter ausweiten können. Aber dass wir eben gleichzeitig auch durch die bessere Zugänglichkeit, die höheren Freiheitsgrade, die Rückgewinnung der Subtilität aus der offenen Chirurgie mit der Robotik uns da sozusagen von der anderen Seite des Lumens annähern. Und ich glaube, dass das beide Fächer, sage ich jetzt mal, oder beide Technologien, das wird der Trend sein in den nächsten 10 Jahren. Gerade weil wir, wie du es angesprochen hast, mehr alte Patienten haben werden, mehr multimorbide Patienten haben werden. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass unsere Interventionen möglichst, und davon sind wir ja gestartet eigentlich, möglichst komplikationsarm, aber eben auch möglichst wenig invasiv sind, weil das Outcome verbessern wird.
Und jetzt was Indikationen betrifft, wo also Robotik dann für alles, sage ich mal, von der Appendektomie bis zur Multiorgan-Viszeralresektion?
Das ist schwierig zu beurteilen im Moment. Im Moment ist es limitiert durch die Kostenfrage. Ja, ja. Die Methoden sind einfach teurer, aber es kommen jetzt mehr Anbieter auf den Markt. Das wird auch dazu führen, dass hoffentlich die Kosten absinken werden. Und ja, ich glaube, dass tatsächlich mittelfristig das, was wir heute laparoskopisch machen, abgelöst wird durch Robotik und das wird sich auch auf operative Eingriffe niedrigen Schwierigkeitsgrades wie eine Cholezystektomie, wie eine Leistenhernie, wie eine Appendizitis ausdehnen. Das glaube ich, dass zukünftig das so sein wird. Die Systeme werden billiger werden, die werden kleiner werden, die werden flexibler werden und damit wird das letztlich, das ist zumindest meine Prognose, die Laparoskopie ablösen. Wir werden natürlich ein Kollektiv weiterhaben, was wir werden offen operieren müssen. Da gibt es natürlich viele Schwierigkeiten. Viele meiner jungen Mitarbeiter lernen manche Eingriffe gar nicht mehr offen. Die offene Cholezystektomie, das ist eine Rarität geworden, muss man sagen. Aber es wird ein Teil sicher immer in der offenen Chirurgie bleiben. Und für die Endoskopie, da überblickst du die technische Entwicklung. Was in der Pipeline ist, besser als ich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr noch mehr Instrumente entwickelt, die euch mehr Freiheitsgrade verschaffen. Absolut. Die Miniaturisierung der ganzen Apparate, die KI, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Also die künstliche Intelligenz wird in beiden Fächern sicherlich noch zu einer weiteren Verbesserung führen mit einer Fusion mit Bildgebung. Also das ist eine spannende Zeit zu erwarten.
Ich denke auch und vor allem, man darf vielleicht auch noch eine Sache auch nicht vergessen. Wir haben ja auch immer potentere wirkende Medikamente, wenn man jetzt in die onkologische Resektion, ne? Also dass man durchaus zum Beispiel auch sagt, Neoadjuvanz und dann endoskopisch resizieren, ja, oder Lymphknoten, Sampling, laparoskopisch, robotisch und endoluminal endoskopisch. Also das sind, glaube ich, auch ganz, ganz spannende Themen, wo wir immer mehr sozusagen uns treffen werden.
Das ist ein absolut wichtiges Thema, was du da noch ansprichst, weil ja immer so initial die Angst bestand für uns Interventionalisten, sage ich jetzt mal, für endoskopische Chirurgen, die neuen Medikamente machen euch überflüssig. Also meine bisherige Erfahrung ist, das Gegenteil ist der Fall. Es werden mehr Patienten in die Situation gelangen, durch eine Intervention geheilt werden zu können, wenn sie mit einer potenten medikamentösen Therapie vorbehandelt worden sind. Und denkt nur an die Immuntherapie. Ja. Das ist eine Revolution. Da sehen wir eben Patienten, von denen wir vor ein paar Jahren noch gar nicht gewagt haben, überhaupt darüber nachzudenken, die zu behandeln, interventionell, sei es endoskopisch, sei es chirurgisch. Also vor der Zukunft unserer Fächer ist mir nicht bang.
Ja, das kann man ja schon fast als Schlusswort nehmen. Also die Zukunft ist rosig, aber man muss bereit sein, auch durchaus Innovationen zu akzeptieren, auch wenn sie vielleicht jetzt aus einem anderen Bereich primär kommen und nicht von vornherein, sage ich mal, als ein No-Go mehr oder weniger bezeichnen und Verlustängste haben. Also das ist immer das Schlechteste, ne?
Ja, das ist das Allerdümmste. Und das ist, wer sich gegen den Fortschritt wehrt, der wird überrollt werden. Also das ist ja, hat die Geschichte uns ja schon gezeigt. Und das werden wir auch in unseren Fächern erleben. Also das macht keinen Sinn.
Tolles Schlussstatement zum Ende des Jahres. Ein Jahr voller Endoskopie-Podcast Good Morning Endoskopie. Ich darf mich nochmal wiederholen. Genießen Sie die Feiertage, erholen sich, sammeln Sie Kraft fürs neue Jahr. Bei dir, lieber Christoph, darf ich mich nochmal herzlich bedanken. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch, vielen Dank.
War auch wirklich schön, passend jetzt auch so zum Jahresende nochmal so der Blick zurück und der Blick nach vorne. Und Ihnen, liebe Zuhörer, nochmal alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Bis auf ein nächstes Mal, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.